Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt.
Hi, Konrad von Krisenchat. Schön, dass du hier im Podcast bist. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr zugesagt habt, denn ihr macht gute Social-Media-Arbeit. So viel kann ich ja schon mal vorwegnehmen hier.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin auch sehr gespannt.
Was macht denn Krisenchat? Kannst du das in 3 Sätzen beschreiben?
Klar. Krisenchat ist ein relativ neues Angebot. Wir bieten 24/7 psychosoziale Ersthilfe per Chat. Das Ganze ist kostenlos und halt super niedrigschwellig verfügbar. Also quasi ja, Chatberatung für alle, die psychische Probleme haben, bis 25 Jahre.
Kannst du ein Beispiel nennen? Was wäre denn so eine Krise, wenn ich irgendwie Stress mit meinen Eltern habe oder so? Was wäre das?
Ja, also das muss man sagen, da ist bei uns das ganze Spektrum abgebildet. Also es fängt an bei Liebeskummer und vielleicht Stress in der Schule oder auch Angst vor Corona oder so, reicht aber wirklich bis zu ja, starken psychischen Erkrankungen wie depressiven Gedanken, selbstverletzendem Verhalten, suizidalen Gedanken. Also da ist so ziemlich alles dabei, was das Leben bieten kann. Und da eine Krise auch sehr, sehr subjektiv ist, quasi kann man das auch eigentlich gar nicht so gut vergleichen.
Okay. Du hast gerade schon gesagt, bis 25 Jahren. Ich nehme an, dass Social Media relativ wichtig ist in eurer Kommunikationsstrategie, richtig?
Ja, absolut. Also das ist für uns natürlich auch nochmal vor dem Hintergrund, dass wir eine Non-Profit sind und dadurch das Ganze irgendwie budgettechnisch auch irgendwie relativ viel zu bieten hat mit wenig Kohle. Natürlich der Way to go, um die Leute zu erreichen. Gerade auch jetzt irgendwie als Plattform nochmal hat sich TikTok im letzten Jahr noch mehr etabliert als Instagram, weil da die Zielgruppe nochmal jünger ist. Aber klar, Social Media ist, also ohne könnten wir nicht.
Also ich habe gesehen, bei Instagram seid ihr, bei TikTok, ihr habt auch einen YouTube-Kanal. Was für verschiedene Kanäle bedient ihr so in eurer Kommunikationsstrategie?
Wir haben da eigentlich so zwei quasi Hauptziele. Das eine ist quasi Menschen auf Krisenchat aufmerksam machen und halt sozusagen ja auch Leute einfach auf die Möglichkeit aufmerksam machen, sich Hilfe zu holen. Dazu dienen halt wirklich diese zielgruppenspezifischen Kanäle TikTok und Instagram, wo halt unsere Audience ziemlich genau in der Altersgruppe ist. Dann haben wir aber nochmal so ein bisschen als zweites Ziel der Kommunikationsstrategie die Psychoedukation, also quasi das Aufklären, Informieren über halt psychische Erkrankungen, Themen der mentalen Gesundheit etc. Und da benutzen wir dann eher Kanäle wie YouTube oder auch unseren Blog, auf dem wir jetzt über 60 Artikel schon haben. Und genau, für ein bisschen andere Zielsetzungen, zum Beispiel das, ja, die Akquise von ehrenamtlichen BeraterInnen bei uns, benutzen wir dann auch sowas wie LinkedIn oder Facebook. Aber das hat jetzt erstmal nichts mit dieser jüngeren Zielgruppe zu tun. Das heißt, Krisenchat hat auch so ein bisschen die Challenge, dass wir sehr verschiedene Zielgruppen erreichen wollen. Einmal PsychologInnen, TherapeutInnen, SozialarbeiterInnen, die sich ehrenamtlich bei uns engagieren wollen. Aber auf der anderen Seite 12- bis 25-jährige Jugendliche und Kinder und junge Erwachsene in Krisen. Das heißt, dass wir da natürlich auch mal so ein bisschen kanalabhängig schauen müssen, was wir wo machen.
Ja, ich meine, die Herausforderung haben ja viele Vereine, dass man eben sagt, man hat eben SponsorInnen und Ehrenamtliche und dann vielleicht die Leute, die dann zu irgendeinem Beratungsangebot kommen oder an irgendwas teilnehmen oder so. Und das ist manchmal nicht so einfach, das dann so auseinanderzuhalten und eben nicht dieser Versuchung nachzugeben. Aber wenn man jetzt hier irgendwas erstellt, dann posten wir das als einmal überall, so über jeden Kanal hinweg und wundern sich dann, warum das nicht funktioniert. Also ja, das habt ihr dann bei euch schon gut aufgeteilt quasi, was bei euch wie funktioniert. Ich bin auf euch aufmerksam geworden, weil ich eure, ich nenne sie jetzt mal Kurzvideos, ich meine damit die TikTok-Videos und die Reels auf Instagram gesehen habe und gedacht habe, Mensch, endlich mal eine NGO, die halt dieses TikTok-Meme-Prinzip verstanden hat und auf ihr Thema anwenden kann. Und das würde ich gerne so in den Fokus stellen von unserem Gespräch heute. Wie habt ihr damit angefangen, dass ihr dann mit diesen Kurzvideos, mit TikTok, mit Reels und so weiter experimentiert habt? War das von Anfang an klar, dass ihr das machen wollt? Hatte irgendjemand da mal die Idee? Hat irgendwie jemand gesagt, komm, lass uns das mal ausprobieren? Wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr das in eure Strategie mit aufnehmt?
Das war vielleicht gar keine bewusste Entscheidung, sondern wir wurden eher so ein bisschen, würde ich sagen, von den Plattformen selber da reingedrängt, indem wir halt gemerkt haben, dass zum Beispiel auf Instagram diese konventionellen Formate wie Feed-Postings oder Story einfach nicht mehr so laufen und vor allen Dingen auch nicht dieses exponentielle Potenzial haben, wie das halt so Reels oder, also wir nennen es mal Short Vertical Content. Das ist aber vielleicht auch ein bisschen sperrig und ein bisschen zu viel Denglisch. Genau, aber wir haben einfach gemerkt, dass sozusagen die Plattformen diese Formate total pushen, dass man halt gerade als dann auch irgendwie Instagram gemerkt hat, boah, TikTok kriegt krass viel Zulauf in der Zielgruppe. Wir machen das jetzt auch. Da gab es so, ich würde sagen, im Sommer 2020 so eine Phase, wo das einfach auch irre gut lief und wo wir dann sozusagen ja irgendwie gemerkt haben, wir müssen das jetzt ein bisschen umstellen inhaltlich, damit wir überhaupt irgendwie die Leute erreichen und auch einfach, weil es nochmal ganz andere Möglichkeiten sind. Ne? Mit einem Feed-Posting erreichst du, wenn das gut läuft und du super Hashtags benutzt und es irgendwie auf die Explore-Page kommt, wenn du Glück hast, das Doppelte deiner FollowerInnen. Aber mit so einem Reel oder so, da kannst du ja das 10- bis 100- bis 500-fache erreichen. Und es war total krass zu sehen, dass wir auch so als Account mit vielleicht damals 6.000, 7.000 FollowerInnen plötzlich Klicks von über 500.000 hatten auf Reels, einfach weil der Algorithmus das aufgreift und irgendwie das dann halt auch mit dieser Ummünzung auf Mental Health ganz gut funktioniert hat. Aber das klingt jetzt alles leichter, als es war, weil ich muss sagen, also uns intern war das auch echt irgendwie so eine Challenge, weil wir eigentlich, also gerade ich zum Beispiel, der da so ein bisschen die Kanäle betreut hat und so, eigentlich nicht so Lust auf Video hatten, weil Video ist immer anstrengender, muss man auch sagen, als Text und Bild. Und erfordert natürlich, dass man sich da vor die Kamera stellt, dass man verschiedene Gesichter findet, damit es auch irgendwie divers bleibt und man verschiedene Leute anspricht, dass man neue Ideen hat. Und es ist natürlich einfach nochmal viel aufwendigerer Arbeitsprozess. Und genau, als Non-Profit natürlich auch nochmal so ein bisschen die Challenge. Ja, gut, wir haben jetzt auch nicht ein Marketing-Team mit 10 Leuten, sondern das sind halt, keine Ahnung, zweieinhalb Leute, die irgendwie in Teilzeit, Ehrenamt, Vollzeit da sind, je nachdem. Und wie wir das gewuppt kriegen. Und dann hatten wir auch ein bisschen das Glück, dass wir echt in der Zeit jetzt super PraktikantInnen hatten, die einfach total gut diese Plattform intuitiv verstanden haben. Ich würde auch sagen, dass das so ein bisschen, das ist eigentlich, glaube ich, die Hauptchallenge, dass, auch wenn man TikTok nicht kennt und so, man ein Bauchgefühl dafür entwickelt, wie ist der Humor, was sind die Trends, wie mache ich das, dass es irgendwie lustig ist, dass es nicht unangenehm ist, irgendwie, wo ist da vielleicht auch die Linie von einem seriösen Hilfsangebot, Sachen mit Humor zu verarbeiten. Das heißt, da waren super, super viele Fragen im Raum. Und gerade am Anfang gab es dann auch so ein bisschen aus dem restlichen Team aus die Resonanz, ja, irgendwie, ne, aufpassen, dass man noch seriös und glaubwürdig bleibt, weil diese TikTok-Videos ja jetzt irgendwie nochmal was anderes sind als klassische Psychoedukation, wo du vor der Kamera stehst und irgendwie Tipps gegen Panikattacken lehrst, sondern das ist ja irgendwie auch mal ein bisschen, ja, einfach ein ganz anderes Level. Und da kam am Anfang auf jeden Fall, war so ein bisschen auch die Sorge da, dass man dadurch halt an Glaubwürdigkeit verliert, wenn man sozusagen als Organisation nach außen hin so einen Content macht. Aber ich glaube, dann haben irgendwie auch die Zahlen relativ schnell für sich gesprochen und auch, dass wir da irgendwie intern halt so ein bisschen Guidelines entwickelt haben nach dem Motto, ja, was wollen wir machen, was wollen wir nicht machen? Beispielsweise, es gibt ja auch sehr viel bei dem Thema mentale Gesundheit diesen sehr dunklen Humor darüber, über Depression oder so. Oder sozusagen ist ein bisschen scherzhafter umgehen damit. Und da muss man halt auch super doll aufpassen, dass man da nicht irgendwie ja in eine Nische reinfällt, wo man eigentlich nicht rein will oder wo man im schlimmsten Fall sozusagen den Leuten, die betroffen sind, es nur noch schlimmer macht oder irgendwie Trigger bietet oder so. Das heißt, das ist jetzt, okay, meine Antwort war jetzt nicht sonderlich strukturiert, aber du siehst
Aber
schon,
da
es
waren
war.
so viel drin an Nuggets. Die war schon mega. Ich habe mich gerade gefragt, als du gesagt hast, dass viele oder das Video so ein Struggle ist. Ne? Das höre ich auch immer wieder so. Oh Gott, das ist irgendwie so viel Aufwand und das muss man erstmal lernen, wie das überhaupt geht. Wir haben jetzt gerade mal gelernt, wie wir irgendwie ein Foto mit unserem Handy machen und dann jetzt schon irgendwie Video, nächstes Level und irgendwie Editing-Apps und so. Und dazu kommt ja bei diesem Short Vertical Video, ich übernehme jetzt euren Begriff mit, diese extreme Verkürzung. Ne? Also allein schon durch die Länge des Videos kannst du ja einfach nicht ins Detail gehen und irgendwie alles erzählen. Und diese, ich sag mal, dieses Meme-Format bei TikTok, das sind ja häufig nur irgendwie 10 Sekunden Sounds oder so. Und was ich häufig sehe, ist, dass Organisationen Schwierigkeiten damit haben, sich auf dieses Verkürzen einzulassen. Also dieses, ja, wir wollen jetzt hier was über unser Thema sagen, aber wenn wir alles dazu sagen müssten, dann wird es irgendwie 7 Minuten dauern und hier müssen wir es jetzt aber in 20 Sekunden runterbrechen. Das können wir ja nicht alles reinbringen, also machen wir es gar nicht erst. Also das ist irgendwie was, was ich häufig sehe, dass die Vereine und Co. dieses Verkürzen so ein bisschen verweigern. Und da hast du jetzt gerade schon diese Guidelines angesprochen. Das fand ich spannend. Also, dass ihr euch quasi Gedanken gemacht habt, wie können wir dieses Format so nutzen, dass es für uns immer noch passend ist und dass es nicht irgendwie sogar noch schadet im schlimmsten Fall. Hast du noch ein, zwei Beispiele aus diesen Guidelines? Was habt ihr euch dann selber so als Rahmenbedingungen quasi gesteckt, um dieses Medienformat zu nutzen?
sind zum einen einfach ganz klar bei dieser Auswahl der Sounds, die man benutzt, dass man darauf achtet, dass das Sachen sind, die jetzt keine großartigen Schimpfwörter
Ja.
beinhalten oder zum Beispiel das N-Wort oder Sexismus oder so. Also, dass man sozusagen Sounds nimmt, die jetzt erstmal nicht in irgendeiner Weise verwerflich sind, auch wenn man die auf TikTok wahrscheinlich anders ummünzen würde, als die vielleicht die Lyrics sagen, aber trotzdem, dass man einfach sozusagen da vorbildlich ist, was diese Auswahl der Sounds angeht. Und vor allem, dass man irgendwie gegenüber diesem Thema der mentalen Gesundheit, dass man das halt nicht ins Lächerliche zieht, sondern dass man eher sozusagen es schafft, den Leuten, die betroffen sind, so relatable Content zu geben. Also, dass sie sagen können, boah, ja, fällt mir auch mega schwer, morgens aufzustehen oder ja, ich kenne es total, ich erzähle jemandem von meiner Depression und das nimmt niemand ernst. Also eher, dass man sozusagen diesen Wiedererkennungswert schafft für Leute, die betroffen sind. Dann aber auch immer so ein bisschen subtil einstreut nach dem Motto, hey, wir können da was für dich tun. Also wir sind ein Hilfsangebot. Das heißt, wir hatten auch viele, viele Videos, wo es sozusagen darum ging, irgendwie Krisenchat einzustreuen und diese Möglichkeit, sich Hilfe zu holen, weil wir jetzt ja auch erst seit, ja gut, 1,5 Jahren erst existieren, sind ja im Lockdown 2020 entstanden. Das heißt, irgendwie mega wenig Leute wissen eigentlich noch von der Möglichkeit, sich bei uns Hilfe zu holen, gerade in der jungen Zielgruppe. Und das heißt, es war so eine Mischung aus gucken, dass man bei den Sounds seriös bleibt, dass man irgendwie gegenüber diesem Thema so eine gewisse Würde bewahrt und dass man halt irgendwie auch schafft, immer noch nicht Content zu machen, um Content zu machen, sondern um den Leuten, denen es schlecht geht, die auf uns aufmerksam zu machen, auf diese Möglichkeit, kostenlose, niedrigschwellige, verfügbare Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Sehr gut. Du hast eben schon angesprochen, dass ihr auch die Herausforderung hattet, verschiedene Leute quasi zu finden, die vor die Kamera wollen, um irgendwie auch Diversity reinzubringen und wahrscheinlich auch diesen Relatable-Faktor quasi, dass man da eben verschiedene Leute sieht. Ihr habt ganz schön viele verschiedene Leute vor der Kamera. Wie habt ihr denn da diesen Pool aufgebaut? Sind das alles MitarbeiterInnen von euch? Sind das Leute, die ihr irgendwie auf Honorarbasis, die für euch Content createn? Sind das Ehrenamtliche? Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass da auch ein paar Influencerinnen bei waren, also die auch selber irgendwie Content-Kanäle haben, streuen die dann noch ein paar Videos von ihrem eigenen Content zu euch bei und sagen, hey, das könnt ihr auch auf eurem Kanal posten? Oder wie funktioniert das?
Das war, würde ich sagen, mit die größte Herausforderung, verschiedene Leute vor die Kamera zu kriegen und auch erstmal davon zu überzeugen, dass dieses Format, dass der Sinn ergibt und dass das ernst zu nehmen ist. Weil zum Beispiel bei uns im Team, ne, wenn da PsychologInnen sind, die ihren Mastergrad studiert haben und jetzt gerade angefangen haben im Berufsleben, da stand nicht in der Jobbeschreibung ein TikTok die Woche. Und das ist natürlich auch erstmal was, was irgendwie in deren Augen jetzt nicht ganz in ihrem Bereich liegt.
Ja.
Das heißt, wir haben erstmal natürlich im Marketing-Team angefangen, weil das bei uns liegt quasi die Aufgabe. Da waren wir so um die 3, 4 Leute und haben halt irgendwie gesagt, eine Person kümmert sich so ein bisschen um die Koordination und dass man irgendwie weiß, Mittwoch kommt das, Donnerstag kommt das, Freitag kommt das mit diesen Sounds. Und dann haben wir einfach irgendwie versucht, das Ganze so niedrigschwellig wie möglich für alle zu machen. Das heißt, wir haben eine Datenbank, da sind Sounds hinterlegt und Videoideen. Das heißt, auch wenn du selber jetzt nicht so in TikTok drin bist und irgendwie dir vielleicht nicht was Eigenes einfällt, dann kannst du halt da irgendwie nachschauen und dir Inspiration holen. Und dann ist es auch einfach so, glaube ich sogar, dass dadurch, dass manche Videos ganz gut gelaufen sind, irgendwie Leute auch mehr Bock bekommen haben, ne? Weil es irgendwie auch cool ist zu sehen, dass das geklickt wird, dass das ankommt. Und mittlerweile ist es halt so, dass wir genau jetzt im Team also wir sind 5 Festangestellte im Marketing plus 2 PraktikantInnen, die sich halt vor allen Dingen dann auch um den TikTok-Content kümmern. Das heißt, wir haben auch einfach erstmal schon als Ausgangsbasis echt viele Leute. Und dann aus anderen Teams gibt es halt noch ein paar, die irgendwie Bock haben, mal ein Video zu drehen. Die sagen dann, ja, so alle 2 Wochen habe ich eigentlich schon Lust zu. Und dann kommt noch als letzte Komponente dazu, dass wir auch am Anfang gerade einfach ja, rigoros InfluencerInnen angeschrieben haben, hey, das ist Krisenchat. Hättet ihr Bock, mal uns ein bisschen vorzustellen oder vielleicht auch mal irgendwie ein Video aufzunehmen und da irgendwie unser Angebot bei vielen als sehr sinnvoll erachtet wird, weil irgendwie alle sehen, klar, mentale Gesundheit mega wichtig, gerade in Corona-Zeiten und ist diese Verfügbarkeit von Hilfe ist in Deutschland leider noch sehr, sehr schlecht. Deswegen stößt man da sehr schnell auf offene Ohren. Also das war wirklich gar nicht so schwer, da irgendwie auch Leute zu überzeugen, dass sie ab und zu Videos machen. Und irgendwie, das war auch mega cool zu sehen und natürlich super motivierend, dass man eigentlich Leute relativ leicht für die Mission überzeugt kriegt. Ist jetzt aber auch nochmal vielleicht in unserem Fall besonders leicht, weil dieses Thema mentale Gesundheit ja gerade in den sozialen Medien schon sehr großen Stellenwert auch hat, weil die natürlich auch Teil des Problems sind, die sozialen Medien, aber genau. Beantwortet das so ungefähr das, was
Ja,
du meintest?
und das war schon die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du hast nämlich gesagt, ihr habt irgendwie eine Datenbank mit Videoideen und Sounds und so, weil ich mich dann gefragt habe, habt ihr quasi eine richtige Redaktion, die sich irgendwie überlegt, diese Woche wollen wir darüber was machen, diese Woche darüber? Oder ist es mehr so, ah, ich habe hier einen witzigen Trend gesehen, guck mal hier, ich habe eine Idee, wie man das auf unser Thema ummünzt? Weil gerade bei TikTok ist ja so eine richtige Redaktionsplanung ein bisschen schwierig, weil diese Sounds sehr schnelllebig sind. Und wenn man dann sagt, okay, hier ist gerade ein witziger Sound, den machen wir nächste Woche Donnerstag, bis dahin ist der halt schon wieder out, sage ich mal. Bis dahin ist irgendwas anderes eigentlich schon wieder relevant. Wie haltet ihr da diese Balance zwischen Planung auf der anderen Seite und so Kreativität auf der anderen?
Das ist eine sehr gute Frage. Bei uns wird es bei diesem, wenn du die Abwägung hast, Planung versus Kreativität, eher die Planung klein geschrieben, Kreativität groß. Liegt aber auch einfach daran, dass wir ein sehr schnelles und junges Team sind. Das heißt, sagen wir, planen halt maximal die Woche vor, aber das war es dann halt auch. Und dann steht dann in dem Plan TikTok Konrad und mehr steht da nicht.
Okay.
Und das heißt einfach nur für mich, ich weiß, ich mache Donnerstag ein Video. Und wenn ich keine eigene Idee habe, kann ich mir irgendwie Inspiration aus dieser Datenbank holen. Oder ich frage einfach immer jemand, ob er eine lustige Idee gerade hat. Das war es dann aber auch schon. Das heißt, dass wir gerade, also bei TikTok thematisch noch nicht so, also wir stimmen uns da nicht in der Breite ab, weil das ja auch irgendwie nicht dem Stile der Plattform entspricht. Also man quasi macht ja eher, man reagiert ja eher auf Videos, auf Trends, die gerade existieren und die gerade gut sind. Und dadurch, dass wir dann halt eine Person im Team haben, die sich da primär drum kümmern, dass da irgendwie halt die Datenbank gefüllt ist und dass der Kalender gefüllt ist, wo steht, wer was wann macht und da auch ein bisschen hinterher ist, läuft es dann eigentlich. Aber das heißt, ich kann ja auch nicht sagen, was wir nächste Woche machen. Ich kann ja auch nicht sagen, was wir in 2 Wochen machen, weil das halt eher immer so ein bisschen von Woche zu Woche gedacht wird. Also bei anderen Kanälen, irgendwie LinkedIn oder so, haben wir natürlich nochmal ein bisschen mehr Vorlauf und so und natürlich auch andere Prozesse. Aber gerade für TikTok und Instagram ist das eher sehr kurzfristig dadurch, aber auch, dass wir einfach eine schnelle Zusammenarbeit haben. Das heißt also, irgendwie man kann halt, irgendwie hat keine ewigen Feedback-Schleifen, die Leute sind gut erreichbar und so. Das heißt, man kann auch schnell Sachen umsetzen. Zum Beispiel jetzt vor 2 Wochen, das war richtig cool, da hat uns eine aus dem Non-Profit-Bereich von TikTok, mit der wir mal Kontakt hatten, geschrieben mit so einem Heads-up und meinte, hey, demnächst kommt dieser und dieser Hashtag und der passt super zu euch. Wenn ihr da Videos hochladet, der wird ab Montag auf jeden Fall sozusagen trending sein, diese Videos. Was auf jeden Fall super cool ist, dass sozusagen die uns da mitgedacht haben und dann haben wir es halt irgendwie so gehandhabt, dass wir dann im Meeting am Dienstag gesagt haben, okay, bis Freitag sollen wir Content hochladen. Jeder macht bis dahin 2 Videos, egal was. Hauptsache dieser Hashtag ist drunter und das passt inhaltlich. Und dann hat es irgendwie auch geklappt. Das heißt, es läuft da irgendwie, es ist nicht so ein krass formaler Prozess oder so, oder es ist keine zentrale Planung in dem Sinne, sondern eher so ein bisschen eine Person hat so die Accountability und ist halt dafür zuständig, dass es läuft, aber wie es läuft, ist dann eigentlich allen selber überlassen. Also das würde ich sagen, generell so ein bisschen die Arbeitsphilosophie von uns, dass man eher so genau Verantwortungsbereiche verteilt statt Aufgaben.
Und das dann quasi wieder mit den Guidelines kombiniert, dass jemand nicht irgendeinen Quatsch hochlädt und ihr dann nachher sagen müsst, oh Scheiße, Konrad, was hast denn du da verzapft? Das passt aber eigentlich nicht zu uns. Oder ist sowas auch schon mal passiert, dass ihr irgendwie sagt, oh Mist, das müssen wir wieder löschen, das war irgendwie doch nicht cool, was unser Praktikant da gemacht hat?
Ja, der Praktikant war in dem Falle ich. Aber klar, das kam schon mal vor, aber das ist super selten. Das war jetzt in 1,5 Jahren vielleicht 2 Mal. Und das ist auch vielleicht, weil dann eine Nuance in dem Sound ist, die einem vielleicht persönlich nicht aufgefallen ist oder so. Aber das läuft eigentlich richtig, richtig gut. Also Problem ja auch so ein bisschen an TikTok, gerade glaube ich für Non-Profits und Vereine und so ist, das ist quasi gerätebasiert und nicht Cloud-basiert. Das heißt, wenn ich ein Videoentwurf mache und auch den als Entwurf speicher, kann nur ich den auf meinem Gerät einsehen. Das heißt, man kann leider nicht sozusagen so einen generellen Check-up davor machen. Dafür muss man halt super kompliziert eine Bildschirmaufnahme starten und es dann irgendwo reinschicken und so. Das heißt, dieser ganze Abstimmungsprozess mit Feedback-Schleifen und so, das ist bei TikTok schon nicht so leicht, weil du halt nicht wie zum Beispiel bei YouTube ein Video als nicht gelistet hochladen kannst und dann können sich es alle nochmal anschauen und freigeben, sondern da muss auch einfach viel über die quasi das eigene Verantwortungsgefühl dafür entstehen. Aber das passt dann auch so. Also diese Guidelines, von denen ich gesprochen habe, die sind nicht mehr so explizit auf Papier irgendwo ausgeschrieben, wo steht, du musst dich an diese 10 Punkte halten, sondern es ist eher so, dass wir mal drüber geredet haben und seitdem herrscht halt dieses Einverständnis, dass wir das so und so machen. Und ich würde auch sagen, je mehr Videos man sieht, die Leute aus dem Team in der Vergangenheit gemacht haben, desto mehr kriegt man ja so ein Bauchgefühl dafür. Und ich glaube, das ist im Endeffekt der entscheidende Faktor, dass du halt diese Plattform nicht rational verstehst und irgendwie nicht sagen kannst,
Ja.
okay, kurze Videos laufen besser oder wenn ich das und das mache, läuft es besser oder wenn ich mehr Hashtags, mehr Text. Ich würde sagen, das ist alles, das sind viel zu viele Variablen, die im Algorithmus irgendwo so verteilt sind, dass du sie eh nicht einschätzen kannst. Es geht einfach im Endeffekt um ein Bauchgefühl. Und selbst das ist immer noch sehr wackelig. Also ich kann dir überhaupt nicht sagen, wenn wir ein Video hochladen, kriegt es 1000, 3000, 30 oder 300.000 Klicks. Das weiß man nicht. Das zeigt sich dann halt in den ersten, ja, 24 Stunden. Aber im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass man so Bauchgefühl entwickelt. Jetzt habe ich deine Ausgangsfrage schon wieder vergessen, weil ich auch ein bisschen ausführlich vielleicht antworte, muss mich nochmal unterbrechen.
Ich finde es super, wie ausführlich du antwortest. Das geht dann ja auch in Richtung Quantität vor, also nein, nicht vor Qualität, nicht im Sinne von ihr postet irgendwie Scheiße, das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine, dass man ja auch häufig, wenn man noch nicht so dieses Bauchgefühl hat, was du gerade gesprochen hast, oder wenn man vielleicht generell bei Social Media sich noch nicht so wohl fühlt oder das noch nicht so lange macht, dass man dann irgendwie denkt, ah ja, wir machen jetzt hier den perfekten Post und dann funktioniert der total gut. Und je weniger man es aber eigentlich selber einschätzen kann, ob ein Post gut funktionieren wird oder nicht, desto wichtiger ist es ja eigentlich, dass man einfach verschiedene Sachen ausprobiert, damit man dann dieses Bauchgefühl entwickelt oder damit man dann Daten sammeln kann und damit man dann vielleicht irgendwie ein Muster sieht und sagt, okay, das kommt ein bisschen besser an als das, aber ja, im Endeffekt kann man es halt nie wirklich, kann man sich nie vorher sicher sein, das wird jetzt ein Banger hier und das wird viral gehen, sondern vielleicht geht dann auf einmal das viral, was man nur mal so als Filler gemacht hat, wo man eigentlich gar nicht von der eigenen Idee so überzeugt war, aber das ist dann plötzlich das, wo irgendwie der Algorithmus das ausspielt oder wo viele Leute darauf reagieren und so weiter. Und ich glaube, das ist da wichtig. Oder das fand ich schön, dass du nochmal gesagt hast, ihr wisst auch nicht, ob das jetzt 300, 3000, 30.000, 300.000 Views bekommt, weil das weiß man halt nicht und da muss man halt einfach ausprobieren und verschiedene Sachen einfach mal machen, oder?
Ich würde sagen, gerade bei TikTok, bei Instagram, aber eigentlich genauso, also wenn du wachsen willst, wenn du Leute erreichen willst, dann brauchst du eine hohe Frequenz. Also so das eine mega kuratierte, dreimal abgesegnete Video die Woche, das bringt dich wirklich, also wachstumstechnisch nirgendwo hin, weil diese Plattformen nicht darauf ausgelegt sind, dass du den mega Qualitätscontent machst, sondern da geht es auch viel um die Masse. Und die Sache ist auch, du musst halt 20 Videos hochladen, vielleicht damit eins mal aus Glücksgriff viral geht. Also das quasi, da würde ich eher so ein bisschen die Sorge nehmen, dass man zu viel Gedanken sich in ein Video stecken muss, sondern das darf halt natürlich nicht super, super schlecht sein oder irgendwie dem Image schaden oder irgendwelche No-Gos enthalten. Aber im Endeffekt geht es einfach auch darum, dass man Sachen raushaut und vor allem dadurch auch selber lernt, wie man Videos erstellt, Bauchgefühl dafür entwickelt, was kommt wie an. Dann hat man natürlich auch immer das Feedback. Zum einen, was so Interaktionen und so angeht, und vielleicht auch mal direkt über Kommentare, dass man so merkt, boah, die Leute springen voll darauf an, wenn wir das und das machen. Und so entwickelt sich halt irgendwie auch, glaube ich, erst eine Strategie. Also am Anfang würde ich als Strategie sagen, einigt euch auf drei, vier Sachen, die absolute No-Go sind, und dann soll jeder einfach so viel wie es geht Content machen. Halt so, dass es irgendwie natürlich irgendwie nachhaltig ist, dass man da nicht nach 3 Wochen ausgebrannt ist, dass da alle auch immer noch Bock drauf haben, aber vor allen Dingen erstmal über die Masse gehen. Weil, keine Ahnung, also da werden so viele Millionen Minuten Videos pro Tag hochgeladen. Das geht so schnell auch einfach mal unter. Da muss man auch einfach sozusagen ein bisschen leider diese Schnelllebigkeiten, diese Frequenz der Plattform mitmachen. Weil sonst, außer wenn du jetzt vielleicht ein Starting Base von 500.000 Abonnenten hast, klappt das leider nicht. Aber on the upside, es kann halt eben auch gut klappen, wenn du wenig Abonnenten hast. Also das würde ich sagen, ist total das Potenzial von gerade TikTok. Du kannst einfach dadurch, dass du viel Content machst und dass du irgendwie ein bisschen anfängst, diese Plattform zu verstehen, dadurch auch, dass du leider viel konsumieren musst, kannst du auch einfach echt gut wachsen und zum Beispiel viel besser, als es auf Instagram der Fall ist. Also mittlerweile organisch auf Instagram zu wachsen, ist so schwer, wenn man gerade, also wenn man keinen Video-Content macht und jetzt nicht berühmt ist oder nicht mega einzigartige Sachen zu bieten hat, dann ist es wirklich schwer, da großes Publikum zu finden. Und das ist zum Beispiel über diese Videos, die ja halt nicht Follower-basiert ausgespielt werden, sondern einfach nach Interaktion, nach Feedback, nochmal irgendwie echt cooles Potenzial, auch gerade für kleinere Organisationen und so. Genau, deswegen, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ist aber auch ein Medium, für das man sich aktiv dann irgendwie entscheiden muss, weil es halt irgendwie ja heißt, dass wenn man es ernsthaft machen will, man schon ein bisschen Arbeit reinstecken muss und auch eigentlich Leute haben muss, die das verstehen oder die Lust haben, sich da reinzudenken.
Und halt dieses Bauchgefühl. Ich verstehe das immer nicht bei Leuten, die irgendeine Plattform noch nicht kennen und dann quasi sagen, ja, okay, wie erstellen wir denn da jetzt unseren ersten Beitrag? Und dann denke ich, ey Leute, macht euch erstmal einen Account, nennt euch meinetwegen Maria Mustermann, ihr müsst euch ja nicht mit Klarnamen anmelden. Und dann guckt erstmal, wie das funktioniert, konsumiert erstmal, guckt erstmal, wie poste ich denn da was? Und wenn es nur ein Schnappschuss ist von deinem Hund beim Spaziergang, einfach die Plattform erstmal verstehen und nicht irgendwie so denken, ah, ich bin zu fein dafür, mir das richtig anzugucken. Ich will es einfach direkt nutzen als Produzentin oder Produzent. Und ja, ich weiß nicht, das ist einfach so zum Scheitern verurteilt, weil man halt dieses Bauchgefühl einfach nicht hat. Und das braucht man halt bei Social Media. Ich würde behaupten, dass man das nicht nur bei TikTok braucht, sondern dass man das auch für andere Plattformen braucht. Und ja, ausprobieren ist da auf jeden Fall ein guter Hinweis.
Absolut, absolut. Aber wie schon gesagt, man muss, glaube ich, auch erstmal ein bisschen konsumieren, um da reinzukommen.
Ja.
Also, weil du musst halt irgendwie schauen, was läuft, wie irgendwie. Man kann sich auch einfach super viel. Also, wenn du zum Beispiel siehst, boah, ein Video, das finde ich gut, dann einfach direkt mal fragen, was finde ich daran gut? Warum fand ich das jetzt lustig? Und dann irgendwie entwickelt man ja auch diese Daumenregeln, die man eigentlich braucht. Zum Beispiel bei so Short Vertical Content, du musst eigentlich innerhalb von den ersten 1,5 bis 3 Sekunden die Leute zum Weiterschauen überzeugen. Also wenn du jetzt eine Pointe hast, die sich 30 Sekunden aufbaut, dann wird das niemand gucken. Das heißt, du musst die Leute am Anfang catchen, du musst irgendwie schnell ihnen was bieten. Wir hatten uns dann mal irgendwie einfach im Büro bei einem Kaffee hingesetzt und so ein bisschen überlegt, was läuft denn eigentlich auf diesen Plattformen und sind eigentlich so zu dem Punkt gekommen, dass man entweder starke Emotionen bei den Leuten erzeugen muss. Das heißt, irgendwie ja auch. Es kann auch Wut sein, es kann aber auch irgendwie, ja, keine Ahnung, dass man irgendwie sich hingezogen fühlt, dass man was süß findet. Du musst sie einfach irgendwie emotional ansprechen und es am besten schnell. Und es kann halt entweder über den Sound oder über das Video oder über den Text kommen. Oder das andere große Ding ist eigentlich, dass du sie entertainen musst. Also das sind so ein bisschen die Sachen, die gut laufen. Bei den Emotionen hatten wir damals so ein bisschen festgestellt, dass eigentlich was sehr, sehr traurig ist, aber irgendwie die Emotion Wut am viralsten ist. Also wenn du es schaffst, dass die Leute ein Video gucken und das in ihnen wirklich was in diese Richtung Wut auslöst, dann sind es die Videos, wo viel interagiert wird, die nochmal geguckt werden, wo dann irgendwelche Kommentarkriege starten und so. Aber das heißt auch, dass diese Plattform wie TikTok irgendwie genau mega, mega, ja, unsachlich emotional ist, was man, glaube ich, auch irgendwie mal ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, dass es halt irgendwie ein Medium ist, da kann jeder Content machen, da kann jeder mit deinem Content interagieren. Das heißt, wenn du anfängst, da Sachen hochzuladen, dann muss man auch bereit sein. Ne? Also das kann sich jeder im Internet anschauen. Es kann auch mal sein, dass da irgendwie ein bisschen hässliche Kommentare da sind und so. Und diese generelle Umgangsweise miteinander ist da halt, würde ich sagen, von allen sozialen Medien fast noch am schlechtesten, weil es halt irgendwie nochmal auch anonymisierter ist. Ne? Weil die meisten Leute auf Instagram, ne, schauen das mit ihrem Privataccount, auf Facebook sowieso, auf LinkedIn noch viel krasser. Das heißt, da wird niemand irgendwie total abfällige, diskriminierende Sachen schreiben, wenn sie da ihren Klarnamen und ein Bild oder so haben. Also manche Leute machen es trotzdem, aber es ist deutlich unwahrscheinlicher. Und da auf TikTok, ich würde sagen, der Großteil der Leute nur konsumiert, ohne selber zu produzieren. Und dann heißen die da, keine Ahnung, TikTok Watcher 3000X und haben kein Profilbild. Da kann jeder hinterstecken. Das heißt aber auch, dass natürlich irgendwie immer diese Anonymität so ein bisschen die Hemmschwelle nimmt, da auch einfach, ja, Hasskommentare oder so zu schreiben. Und soll jetzt nicht abschrecken, die Plattform ist trotzdem ein mega Wachstumskanal für alle, die wenig Kohle haben und ein bisschen Energie und Durchhaltevermögen. Aber sollte man sich schon so darüber bewusst sein, auch dass man halt sich selber im Internet irgendwie hochlädt, was das auch heißt.
Habt ihr das schon mal negative Rückmeldungen bekommen im Sinne von irgendwie, hey, das ist ein ernstes Thema und ihr macht euch darüber lustig? Oder geht es denn eher darum, dass da vielleicht die Person, die sichtbar ist, irgendwie beleidigt wird oder sowas? Was sind das denn für negative Rückmeldungen, die ihr so bekommt?
Ja, das ist, also es kommt ab und zu vor, dass wenn man da irgendwie ein Video ist, dann halt Kommentare kommen, die nichts mit dem Video zu tun haben, sondern irgendwie schreiben, boah, voll hübsch, aber halt ein bisschen anders sprachlich formuliert. Also wo es einfach quasi so ein bisschen objektifizierend um den Menschen geht, der da halt in dem Video ist. Das ist dann leider einfach so. Aber klar, so inhaltlich kriegen wir ab und zu mal ein bisschen Gegenwind, aber das ist auch normal, weil das ja auch einfach polarisierende Sachen sind. Und da haben wir aber mittlerweile das eigentlich, glaube ich, so gut, diese ne, inexpliziten Guidelines, die wir da irgendwie zugrunde liegen haben, die funktionieren eigentlich so gut, dass da, also da kommt kein Shitstorm, da sagen nicht alle Leute, boah, wie könnt ihr nur, sondern es sind vielleicht zwei, drei Leute, die sagen, nee, finde ich irgendwie blöd oder sehe ich anders, aber grundsätzlich sozusagen hält sich das eigentlich in Grenzen. Gerade weil wir ja auch total darauf achten, dass das im Rahmen ist und dass Leute sich nicht auf den Schlips getreten fühlen und so. Kann halt irgendwie sein, dass zum Beispiel so ein Thema, das bei uns immer zu super viel Interaktion führt, ist, wenn wir über die Schwierigkeit reden, Therapieplätze zu bekommen. Das halt vielleicht einmal humorvoll verarbeiten. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und das ist halt ein Thema, was wieder super emotional bei den Leuten was auslöst, ne? Und es kann sein, dass super Leute total aufgebracht sind, aber dann nicht wegen uns, sondern weil sie vielleicht 3, 4, 5 Monate auf ihren Therapieplatz warten und dann halt ja mega emotional damit interagieren und so, sich
Wäre
halt
das dann so ein
total da.
Wutbeispiel quasi, wo ihr irgendwie sagt, so, hey, ich warte hier ein
Genau.
halbes Jahr und die Leute werden wütend und sagen, ja, ich warte auch schon ewig oder meine beste Freundin hat schon ewig gewartet und deswegen, da rege ich mich drüber auf, über
Ja,
das
das ist
System quasi.
genau die Emotion. Genau die
Okay.
Emotion, die, also das sind wirklich auch die Sachen, die am besten funktionieren, was die Performance angeht. Ich glaube, man muss halt irgendwie für sich ein bisschen gucken. Man will jetzt ja nicht nur die ganze Zeit Content produzieren, der die Leute wütend macht
Ja.
oder irgendwie krass aufbringt. Also das ist ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen der gemeinsame Nenner bei den Videos von uns, die super gelaufen sind, dass es in so eine Richtung geht. Ne? Weil ich meine, wann läuft ein Video gut? Ein Video läuft gut, wenn Leute sich das mehrmals angucken, wenn sie kommentieren, wenn sie sich das speichern, wenn sie es Leuten schicken. Wenn sie, was weiß ich, damit machen, das reposten. Also das sind ja alles Sachen, die damit korrelieren, inwiefern es die Leute berührt. Und die Leute werden halt von Emotionen berührt. Von daher ist das sozusagen, also es kommt nicht von irgendwo her, dass das dann die Sachen sind, die gut laufen.
Ja, ich glaube, das ist wieder auch so was, wo wahrscheinlich viele Vereine und Co. Schwierigkeiten haben, dann auch so eine Art von Content zu machen, sondern die posten dann lieber irgendwie drei unverbindliche Tipps, irgendwie drei Mental Health-Tipps, geh spazieren, leg dich in die Badewanne, lies ein gutes Buch. Da denkt man halt so, ja, okay, nett und scrollt weiter. Und wenn es halt ein Thema ist, was dann mehr meine Emotionen berührt, dann bin ich dann halt auch eher, nehme ich mir denn die Zeit und schreibe dazu einen Kommentar oder schicke das einer Freundin oder mache eine Reaktion drauf oder sowas, ja. Wir haben jetzt die ganze Zeit über TikTok geredet. Lass uns noch mal kurz zu Instagram kommen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist eure Instagram-Reel-Strategie, ihr nehmt eure TikToks, entfernt das Wasserzeichen und postet sie bei Instagram, richtig? Oder habt ihr auch originäre Reels, die ihr nur für Reels erstellt?
Das machen wir genauso. Also, das ist einfach eine Ressourcenfrage, aber da recyceln wir knallhart. Also, ist auch, würde ich jedem raten, wenn man TikTok-Content macht, dann tust du den nicht nur auf TikTok, sondern auch auf Instagram Reels und auch auf YouTube Shorts. Also, wenn du YouTube hast. Also, ne, drei Fliegen mit einer Klappe. Und da gibt es im Internet Dutzende Websites, wo du dir die TikTok-Videos ohne Wasserzeichen runterladen kannst, ohne was für zu bezahlen. Und dann lädst du die bei den anderen Plattformen hoch und dann kannst du wirklich mit einem Video drei Plattformen spielen. Und da die Zielgruppe dann doch, oder beziehungsweise einfach die Nutzergruppe schon immer noch sich von Plattform zu Plattform unterscheidet, dann hat man gar nicht so eine krasse Überschneidung. Also irgendwie bei uns sind die Instagram-User, die sind ja eh, ich weiß nicht, ist da die Hauptzielgruppe? Ich würde sagen, fast so Hauptuser 20 bis 35 oder so. Auf TikTok geht es halt nochmal echt mal 5 bis 6 Jahre drunter. Das heißt, dass man sozusagen so mit wenig Arbeit auch einfach verschiedene Altersstrukturen erreichen kann, ganz gut. Genau, da würde ich knallhart recyceln, weil sonst ist das auch einfach viel zu viel Aufwand, das immer quasi, originell zu machen.
Ja, ich finde es witzig, dass Instagram, die haben ja vor ein paar Monaten quasi gesagt, man soll keine Wasserzeichen von anderen Apps, TikTok, quasi drin haben, wenn man Sachen bei Reels hochlädt, aber man sieht ja an den Schriftarten und so immer noch, dass es halt von TikTok gekommen ist. Also das finde ich halt witzig, so von diesem Branding-Effekt her, dass ich es halt trotzdem noch sehe und Instagram sagt halt so, naja, so, solange das Wasserzeichen nicht drin ist, drücken wir ein Auge zu, Hauptsache ihr gebt uns den Content quasi, damit wir den in Reels ausspielen können. Könnt ihr, blöd gefragt, könnt ihr messen, was euch die Videos bringen? Also, dass man quasi sagt, ja, ihr habt irgendwie viele Views, gut und schön, aber könnt ihr auch messen, ob dadurch wirklich dann Leute zustande kommen, die dann euer Angebot nutzen?
Also bei Krisenchat können wir das eigentlich ganz gut auswerten. Wir haben quasi ein eigenes Research-Team, die sich um Auswertung von Daten kümmern. Und das läuft in der Regel so, dass wenn eine Beratung erfolgreich quasi erfolgt ist, dann wird ein Feedback-Survey rausgeschickt von einem Bot. Das können die Leute ausfüllen, müssen sie nicht ausfüllen. Und da ist zum Beispiel auch eine Frage, wie bist du auf Krisenchat aufmerksam geworden? Und da sehen wir total krass, dass Social Media fast über 50% ausmacht. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen immer die Validierung dafür, dass wir das gut schaffen, die Leute da zu erreichen, weil einfach ein Großteil der Zielgruppe über diese Kanäle halt auf uns aufmerksam geworden ist. Dadurch, dass sie halt ein Reel gesehen haben oder ein Repost oder ein Instagram-Post oder so. Das heißt, da kriegen wir eigentlich mal die direkte Bestätigung, dass das ganz gut läuft. Haben aber auch schon sehr krasse Negativerfahrungen fast gemacht. Also, was heißt Negativerfahrung, aber Extremerfahrungen dadurch, dass wir ein, zwei Videos hatten, die total viral gegangen sind, total viral, uns dann sozusagen die Bude eingerannt wurde, weil es zu viele Leute erreicht hat. Also, das ist ein Risiko, dass wir gerade am Anfang, als wir überhaupt keine Ahnung hatten, was läuft hier, was läuft nicht. Und das eine Video hat irgendwie 50 Klicks und das andere 50.000. Alle total verwirrt, was das jetzt hier eigentlich für eine Plattform ist. Da ist es halt auch mal vorgekommen, dass ein Video richtig gut lief, das quasi Krisenchat direkt beworben hat, das gesagt hat, hey, wenn du in einer Krise bist, hol dir hier bei uns Hilfe. Und das sind natürlich die Videos, die die krasseste Conversion Rate haben, also ne, wie der Prozentsatz der, die ein Video schauen und die dann irgendwie bei uns im Chat landen. Und das hat sozusagen total unsere Kapazitäten gesprengt, weil wenn so ein Video, das hat, glaube ich, damals 130.000 Views nur, und dann haben wir es runtergenommen, weil es die ganze Zeit gewachsen, gewachsen, gewachsen ist, weil die Leute auch angefangen haben, super zu interagieren und geschrieben haben, hey, hat jemand von euch Erfahrungen damit? Ich habe den geschrieben, war voll hilfreich oder ich traue mich nicht oder so. Das heißt, die Leute wurden wieder emotional irgendwie berührt, haben dann angefangen zu interagieren, das Video ist viral gegangen und unser ganzer Chat ist quasi uns eingerannt worden. Also ich glaube, in der Nacht hatten wir um die 1000 Beratungen, was total, total krass ist und natürlich auch nicht dieser normalen Auslastung entspricht. Das heißt, da mussten wir sozusagen auch von der Beraterinnenseite dann Leute aktivieren, Rundmails geschrieben, anrufen, hey, kannst du noch irgendwie aushelfen kommen? Das sind ja meistens Ehrenamtliche. Das heißt, dass die dann nochmal spontan so im Abendbereich auf dem Dienstagabend 22 Uhr so eine Schicht übernehmen, das ist alles andere als selbstverständlich. Und das ist sozusagen so eine Extremerfahrung, die aber natürlich auch in der Natur unseres Angebotes liegt. Aber das heißt, wir müssen sogar aufpassen, würde ich sagen, dass wir nicht zu gut die Leute erreichen, da wir halt sozusagen organisch beides skalieren müssen. Also wie viele Leute wir erreichen, aber auch wie viele Leute wir helfen können. Also würden wir jetzt Vollgas geben im Marketingbereich und überall auf allen Kanälen Sachen raushauen und mit Influencern kooperieren und hier und dies und das, dann würde uns das insofern nichts bringen, als dass wir diese Nachfrage nicht stillen könnten. Und dadurch die Leute auch eher frustriert werden, vielleicht eine Negativerfahrung haben, wenn ihnen niemand geantwortet hat, weil halt gerade 300 Leute versuchen, mit 10 PsychologInnen zu schreiben. Und das geht nicht. Das heißt, da müssen wir echt aufpassen, dass wir das so ein bisschen immer in Abstimmung gleich schnell hochskalieren.
Das heißt, wenn LinkedIn wieder Kurzvideos einführt, dann müsst ihr Kurzvideos bei LinkedIn machen, damit ihr da neue Ehrenamtliche findet,
Ja,
die da
also
aushelfen.
absolut, absolut. Also die Sache ist, ich würde gar nicht unterschätzen, dass wir, also wie wir erreichen auch viele von unseren Ehrenamtlichen, die werden auch zum Beispiel durch Instagram auf uns aufmerksam, weil also Instagram ist kein Medium, das nur Teenies benutzen, sondern das ist einfach in der Breite, wie sehr, sehr verbreitet. Und also bei den BeraterInnen, die sich bei uns quasi für ein Ehrenamt anmelden, ist, ich glaube, ja, die zweitgrößte Kategorie, die die angeben, wie bin ich auf Krisenchat aufmerksam geworden, Instagram. Also da schaffen wir es auch mit einem Kanal so ein bisschen auf beide Zielsetzungen einzuzahlen. Und ja, bei LinkedIn ist sogar dann gar nicht das Hauptziel die BeraterInnen, sondern auch so ein bisschen Unternehmenspartnerschaften und ne, weil wir müssen uns ja auch irgendwie finanzieren. Das heißt, das ist eher nochmal dieser Business-Aspekt. Aber beispielsweise wäre dieser TikTok-Content, glaube ich, auch inhaltlich, aber auch nicht für LinkedIn geeignet, weil das dann halt, ne, von der Seriosität und so einfach nicht ganz passt und auch einfach eine total andere Zielgruppe ist.
Ja, aber Mensch, was für ein Luxusproblem, dass euer Marketing nicht zu gut werden darf, ey.
Ja, also, aber also Marketing wird ja nicht nur in Click-Performance gemessen. Deswegen will ich uns da jetzt hier nicht irgendwie den goldenen Hut aufsetzen. So ist das nicht. Aber wir müssen ja aufpassen, genau, dass wir nicht zu viele Leute erreichen, weil ne, es halt nicht nur, also man muss auch klar sagen, es geht nicht darum, den Eigenzweck hohe Klickzahlen zu haben. Also das ist ja quasi nichts, was einen eigenen Mehrwert bietet irgendjemandem, sondern es geht darum, Leute auf das Hilfsangebot aufmerksam zu machen oder halt durch, ne, gut recherchierte psychoedukative Inhalte irgendwie einen Mehrwert zu bieten. Deswegen muss man da, glaube ich, auch mal so ein bisschen im Hintergrund halten, dass wir halt auch nicht diese unkonditionelle Wachstumsstrategie fahren, weil ne, da stehen halt immer echte Menschen hinter, denen geholfen werden muss. Und wenn wir die alle zu gut erreichen, dann schaffen wir es halt nicht, ihnen zu helfen. Und dann quasi fällt es auf uns zurück. Das heißt, ja, ein bisschen knifflig, aber auch, also sagen wir, sind so verschiedene Challenges bei uns. Einfach die verschiedenen Zielgruppen, die sehr verschieden auch in der Ansprache sind. Ne? Wenn du ein Unternehmen davon überzeugen willst, Krisenchat zu unterstützen, dann kannst du den nicht irgendwie duzen und so TikTok-Sprache benutzen. Aber wenn du anfängst, jetzt 12-Jährige zu siezen, verstehen die das auch nicht. Das heißt, irgendwie so ein paar Challenges zusammen noch mit dieser, dass wir immer in unseren Kapazitäten wachsen und bleiben müssen, das ist schon nicht immer ganz trivial, aber klappt eigentlich ganz gut.
Würde ich auch behaupten, von dem, was man von außen so sieht, ja. Du hast jetzt schon einige Tipps quasi eingestreut, was man beachten sollte, jetzt auch für andere Non-Profits, Vereine und so weiter. Also wir haben ja zum Beispiel darüber gesprochen, über diese Guidelines, dass man sich irgendwie Gedanken macht, was sind No-Gos, dass man dann halt dieses Bauchgefühl entwickelt, dass man die Leute unterhält oder Emotionen weckt und so weiter. Fallen dir noch Tipps ein, irgendwelche Ratschläge, was andere Vereine wissen sollten, wenn sie jetzt auch auf Short Vertical Video, vor allem auf TikTok, setzen möchten? Hast du noch einen Geheimtipp für uns?
Ja, man braucht, glaube ich, einigermaßen junge Leute. Also das ist, glaube ich, da ist natürlich ein wenig altersdiskriminierend, aber die Leute, die am besten diese Plattform verstehen, sind die, die sie viel konsumieren und die sozusagen da auch ne, diesen Humor verstehen der Generation Z. Und jemand, der jetzt irgendwie Mitte 40, Mitte 50 ist, ich glaube, die werden einfach deutlich mehr Schwierigkeiten haben, da zu adaptieren als Leute, die zwischen 16 und 30 sind. Das heißt, da vielleicht irgendwie nochmal schauen, haben wir Leute im Team, die das vielleicht eh konsumieren, die dann in die Altersgruppe passen und dann irgendwie denen auch gerade in diesem Metier vertrauen, weil die haben dann das Bauchgefühl, was läuft da gut. Und auch wenn es total skurril für vielleicht jetzt Mitte 40-jährigen Manager oder so wirken mag, was für Videos da plötzlich produziert werden, da würde ich einfach so ein bisschen dieser Zielgruppe auch den Vertrauensvorschuss geben, dass die schon wissen, was da läuft. Und von daher auch vielleicht so ein bisschen einfach nach Kompetenzen gucken, wer kann was und zu wem passt was. Und man muss auch einfach sagen, es ist aber auch eine irre schwierige Challenge, Leute zu finden, die vor der Kamera stehen wollen. Weil das ist alles andere als selbstverständlich. Deswegen, wenn man da Leute hat, dann muss man sehr gut und nett mit denen umgehen. Weil wenn die wegfallen, dann hat man niemanden mehr vor der Kamera. Das heißt, da auch irgendwie die Wertschätzung zeigen, dass wenn jemand Bock hat, da Content zu machen, dann ist das ein Asset, was der ganzen Organisation total helfen kann, gerade wenn die das gut machen. Und auch wenn irgendwie sowas wie TikTok und Instagram, ne, da ist man auch schnell immer dabei zu sagen, ach ja, hier so ein bisschen Videos drehen und hier ein bisschen Social Media und ist ja alles ganz chillig. Und keine Ahnung, ich würde einfach sagen, was ich total wichtig finde, ist, dass man die Wichtigkeit davon sieht, dass man das Potenzial davon sieht und die Leute halt irgendwie, auch wenn es dann Social Media Videos drehen ist, dann ist es eine mega wichtiger Beitrag zum Erfolg der Organisation, gerade in der Kommunikation, und das irgendwie auch dann für voll zu nehmen, weil sonst verliert man halt die Leute, die Bock haben oder die sich bereit erklären, das zu machen. Das heißt, auch gerade wenn man das vielleicht selber nicht versteht, da ein bisschen Offenheit mitbringen, weil das einfach Medien sind, die in den nächsten Jahren auf jeden Fall dominieren werden, meiner Meinung nach.
Und ich finde, das ist auch für Ehrenamtliche total attraktiv, das in so einem Vereinskontext mal auszuprobieren, weil das halt ein Skill ist, der dann auch in der freien Wirtschaft gebraucht wird. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich habe Bock auf Social Media und während des Studiums engagiere ich mich dann jetzt hier mal als TikTok-Talent vor der Krisenchat-Kamera, also das ist ja auch nicht zu unterschätzen, was man da alles lernt. Ne? Das ist ja nicht nur, ah ja, ich hampel hier ein bisschen vor der Kamera rum, sondern konzipieren und drehen und schneiden und diesen Humor und so, da steckt echt viel hinter. Also finde ich super, dass du da auch darauf aufmerksam machst, dass man diesen Social-Media-Job ernst nehmen sollte. Super, das war's mit meinen Fragen. Konrad, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zu erzählen, wie ihr das so macht bei Krisenchat. Und ja, man kann ja einen Blick drauf werfen, was wir jetzt so besprochen haben, und sehen, dass ihr das auf jeden Fall sehr cool macht, dass ihr da, finde ich, dieses Meme-Format wunderbar auf euer Mental Health-Thema übertragen habt. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg in der Zukunft.
Ja, vielen, vielen Dank, Katrin, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, dir ein bisschen zu erzählen von unserer Arbeit bei Krisenchat. Am besten alle, die sich jetzt interessieren, gerne mal die Kanäle angucken und sonst auch gerne über unsere E-Mail kontaktieren, falls es noch irgendwelche Rückfragen oder so gibt. Da sind wir eigentlich ganz offen.
Sehr gerne. Krisenchat.de. Wir packen auch die Links zu den verschiedenen Kanälen in die Shownotes. Da könnt ihr euch das dann direkt angucken. Dankeschön und bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.